Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Möglichst lange und gesund leben. Das klingt schön und das wollen wir natürlich alle. Und es ist auch ganz einfach möglich. Zumindest wird uns das zurzeit überall versprochen. Longevity steht auf Verpackungen. Es gibt Longevity Retreats, Hotels, die darauf setzen, ganz viele Biohacking Gadgets, Wunderpillen für Mängel, von denen wir gar nicht wussten, dass man die haben kann. Und wenn man sich allein den Markt für Nahrungsergänzungsmittel im deutschsprachigen Raum ansieht, da werden mehrere Milliarden Euro im Jahr umgesetzt. Aber was davon hilft wirklich? Was könnte vielleicht sogar schaden und was kostet einfach nur Geld? Unser heutiger Gast möchte uns helfen, dass wir im Dschungel der Longevity-Industrie uns zurechtfinden können. Und er zeigt uns, wie wir selbst unsere biologische Uhr zurückdrehen können. Das sind einfache Werkzeuge und Maßnahmen, die aber wissenschaftlich geprüft sind und die wir sofort im Alltag umsetzen können. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben, der Professor Dr. Hubert Trübel. Er ist Mediziner und Pharmaforscher und er hat mit seinem Buch einen, würde jetzt mal sagen, radikal pragmatischen Gegenentwurf zur kostenintensiven Longevity-Industrie geschaffen. Und wir wollen heute herausfinden, wie sein Prinzip funktioniert, nämlich mit 20% Aufwand 80% Effekt erzielen. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Herr Dr. Yes. Trübel? Super. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und liebe Grüße ins Wuppertal.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein kann.
Und wir starten, weil das passt ja am Morgen gut, mal mit so ein bisschen einem kleinen Wordrap. Wir schauen uns mal an, wie Sie so Ihren gesunden Lifestyle pflegen, weil Sie wissen ja eigentlich, wie es geht.
Der Health Check.
Was haben Sie denn heute schon für Ihre Gesundheit gemacht?
Also erstens habe ich ausgeschlafen. Das ist nicht jeden Tag möglich, aber heute, freitags, habe ich immer sozusagen meinen Tag für Spezialprojekte. Und das habe ich genutzt, um auszuschlafen. Habe dann mit meiner Frau einen Kaffee getrunken. Und anschließend habe ich meine Herkulesrunde durchgeturnt. Das ist so ein witzig gemeinter Begriff für, ich habe ein paar Dehnübungen gemacht. Ich habe ein paar Liegestütze gemacht, ich habe meine Bauchmuskulatur ein bisschen gestärkt, ich habe eine Planke gemacht, ich habe ein paar Klimmzüge gemacht. Das versuche ich jeden Morgen so in meine Routine einzubauen und ich erlaube mir sozusagen diesen ersten Kaffee dann, wenn ich diese Herkulesrunde gemacht habe. Wenn Sie mich jetzt live sehen würden, würden Sie natürlich sehen, dass ich kein Herkules bin, aber das ist so ein Start in den Tag, der mir einfach hilft, so ein bisschen auch am Muskelschwund, der uns im Alter leider alle betrifft, gegenzuwirken.
Wie lange dauert es dann ungefähr?
Ach, das hängt davon ab, wie fit und müde oder wach oder munter ich bin. Wenn ich das schnell machen muss, dann dauert das eine Viertelstunde, wenn ich keine Zeit habe. Und heute Morgen hatte ich Zeit, dann hat es eine Dreiviertelstunde gedauert.
Wow. Und wie viele Stunden haben Sie geschlafen letzte Nacht?
7,5.
Das haben Sie getrackt oder das wissen Sie?
Nee, das habe ich auch getrackt. Ich habe es, nicht bewusst so gemacht. Ich habe einfach morgens keinen Wecker gestellt und habe sozusagen den biologischen Wecker mich aufwecken lassen. Aber ich habe eine Uhr, die sozusagen mir anzeigt, wann der Tiefschlaf eingetreten ist und wann ich wieder aufgewacht bin.
Das heißt, die 7,5 Stunden, die haben Sie tatsächlich geschlafen. Das war nicht die Zeit im Bett, sondern das war die Schlafenszeit.
Genau, aber wenn wir schlafen, dann sind wir ja nie so die ganze Zeit im tiefen Tiefschlaf, sondern da sind immer wieder Episoden, wo wir sozusagen im Bewusstseinsstadien ändern und so halb aufwachen. Also das ist ganz normal im Schlaf, aber ich war 7,5 Stunden sozusagen bewusstlos oder nicht in der Realität.
Sehr gut. Die nächste Frage haben Sie schon beantwortet. Kaffee oder Tee? Es ist der Kaffee.
Gerne Espresso jeden Morgen, ja.
Frühstück oder Abendessen? Worauf verzichten Sie eher?
Gerne aufs Abendessen, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich aufs Abendessen verzichte, ich viel besser schlafe. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Und wenn ich dennoch Abend esse, dann versuche ich es vor 6 Uhr hinzubekommen. Dann ist der Abstand zum ins Bett gehen groß genug, dass es meinen Schlaf nicht so tangiert. Problematisch wird es bei sozialen Situationen, also zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn man da abends mit Geschäftspartnern zum Essen geht, dann kann man schlecht sich dieser Geschichte dann entziehen. Und da versuche ich dann möglichst leicht zu essen und mir nicht so den Bauch vollzuschlagen.
Ein Supplement, das Sie regelmäßig einnehmen, falls Sie denn eins einnehmen?
Ich nehme kein Supplement regelmäßig ein.
Da kommen wir dann später noch zu sprechen. Genau. Ja. Und ein Satz, den Sie früher über das Altern geglaubt haben und heute aber nicht mehr.
Mein Vater hat immer so im Scherz gesagt, also da war so irgendwie nach 40, vor 50, wenn man mit nach 40 morgens aufwacht und ist nicht tot, dann ist es gut. Das hat er so im Scherz immer gesagt. Das klingt jetzt sehr, sehr, sehr krass, aber es war nur ein Joke. Aber ich glaube, die Statistik zeigt, ein gesundes, aktives Leben, in dem man sein Potenzial nutzt, das kann bis in die 80er Jahre gut gelingen.
Das wollen wir heute herausfinden. Wie? Oft ist es ja umgekehrt, aber Ihre berufliche Reise hat Sie von der anfänglichen Begeisterung für Naturheilverfahren hin zur fundierten Welt der evidenzbasierten Medizin geführt. Sie waren auch in der Pharmaindustrie, Sie wissen, wie man neue Medikamente entwickeln und die schreiben Sie, liefern zwar oft statistisch überzeugende Ergebnisse, Ihre tatsächliche Wirkung kann aber im Alltag oft eher gering bleiben. Im Vergleich dazu, das kommt gleich relativ am Anfang, würden einfache Veränderungen im Lebensstil geradezu gigantische Effekte erzielen. Welche Veränderungen haben Sie denn selbst in Ihrem Leben gemacht? Vielleicht beschränken wir es mal so auf 3, wo Sie diese Effekte am eigenen Leib erleben können.
Also die Effekte am eigenen Leib erleben können ist ja so eine Sache, weil wie lange man gesund lebt individuell ist erstmal so aus der Ist-Situation schwer abschätzbar. Aber ich ziehe die Geschichte mal andersrum auf. Also Sie haben ja schon gesagt, ich bin Arzt in der Pharmaforschung und da werden große Studien gemacht und in diesen großen Studien schaut man dann, ob zum Beispiel ein blutdrucksenkendes Medikament oder den Fettstoffwechsel positiv beeinflussendes Medikament Überleben verlängert, weniger Herzinfarkte, ob die in der Behandlungsgruppe auftreten, ob die Patienten weniger oder die Behandelten weniger oft ins Krankenhaus müssen. Da gibt es verschiedene Endpunkte, die man beobachtet und dann wird ein Medikament zugelassen. Wenn man jetzt so vergleicht, eine große Gruppe von Menschen nimmt ein blutdrucksenkendes Medikament, dann im Schnitt leben die ein bisschen länger. Das sind so irgendwie 1, Jahre, die diese Gruppe im Schnitt länger lebt. Also jetzt als großes theoretisches Experiment angeguckt. Und vor einiger Zeit war ich mit Freunden, die ich noch aus dem Studium kenne, die auch Medizin studiert haben, haben wir uns am Wochenende getroffen, waren auf so einer Hütte, waren wandern. Und einer meiner Kollegen oder meiner Freunde ist Allgemeinarzt. Und der hat so ein Tool, mit dem er seinen Patienten versucht nahezubringen, wie denn die Lebensstilmaßnahmen, die er ihnen immer anrät und die dann nie eingehalten werden, wie die auf sozusagen die Lebenszeit einzahlen. Und jetzt muss man sich ein anderes Experiment vorstellen. Wenn eine gleich große Gruppe, die jetzt dieses Medikament eingenommen hat und die man über längere Zeit beobachten kann, anfangen würde, 150 oder noch besser 300 Minuten Sport pro Woche oder Bewegung pro Woche in ihren Alltag zu integrieren, würde die genauso lange beobachten, wie viel hätten mehr überlebt. Und wenn man diese Zahlen dann so in Beziehung setzt, dann wird deutlich, dass Dinge wie Bewegung, gesunde Ernährung, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, aber auch so ein gesundes Verhältnis zu Stress und Recovery, wir haben gerade über Schlaf gesprochen, also so ein gutes Verhältnis, wie gut das auf dieses Lebenszeitkonto in so einem theoretischen Experiment einzahlen kann. Das ist zum Beispiel bei Bewegung 4 Jahre im Vergleich zu 1, Jahre bei einem blutdrucksenkenden Medikament. Macht deutlich, ich kann mit relativ simplen Maßnahmen, die ich aber schaffen muss, in meinen Alltag zu integrieren, enorme Effekte auf die Gesundheit erzielen, die zum Teil stärker sind als Medikamente, die wir alle kennen und wahrscheinlich viele von uns nehmen.
Aber es ist halt so einfach, ein Medikament anzunehmen, also im Vergleich dazu mal den Alltag wirklich zu verändern, oder?
Genau, daran scheitert es, dass es häufig sozusagen im Alltag nicht gelingt, diese Maßnahmen umzusetzen. Deshalb ist so der dritte Abschnitt in meinem Buch so eine Anleitung, wie schafft man es eigentlich, in den Alltag solche Dinge hineinzubringen, dass sie ganz natürlich passieren. Ich habe am Anfang erzählt, dass ich sozusagen meine Morgenroutine mit der Belohnung eines Espressos verknüpfe. Und das ist so ein kleiner Trick, wo sozusagen mein Wunsch nach dem Espresso am Morgen aber nur eine Belohnung dafür darstellt, dass ich diese Morgenroutine durchturne, die ja so ein bisschen dann auch erfordert, dass ich mich daran halte, dass ich da Zeit investiere. Das macht auch manchmal keinen Spaß, einfach wenn man müde ist oder so. Aber trotzdem gelingt es durch solche Tricks eher an gesunden Routinen dran zu bleiben.
Was ist denn aktuell der Unterschied zwischen Ihrem chronologischen Alter und Ihrem biologischen Alter? Sie müssen keine Zahlen nennen, sondern nur, ist das ungefähr ident oder wissen Sie, wie Sie da schon geschraubt haben?
Nee, das ist, also mein biologisches Alter mit verschiedenen Methoden berechnet, ist circa 10 Jahre unter meinem chronologischen Alter. Also mein chronologisches Alter ist 62 und mein...
Oh, das ist richtig gut, oder?
Das ist richtig gut, genau. Aber da, also das ist auch was, wo ich sozusagen, wo ich Wert drauf lege. Und ich mache das an ein paar Beispielen deutlich. Aber man muss das auch so mit einer gewissen Einschränkung betrachten. Also biologisches Alter kann man auf verschiedene Wege abschätzen. Eine Abschätzung ist zum Beispiel, dass man Biomarker, also Blutteste, nutzt und sich anguckt, wie sind diese Blutteste im Vergleich zu gleichaltrigen Menschen. Und wenn die sozusagen besser sind, also wenn ein bestimmter Bluttest eher dem Bluttest eines 52-Jährigen entspricht, und bei mir ist er eben so wie beim 52-Jährigen, dann kann man so abschätzen, dass da ein biologisch jüngeres Alter vorliegt. Das ist so die Methode, mit der man da rangeht. Es gibt aber sozusagen sehr viele unterschiedliche biologische Uhren, die nicht alle das Gleiche messen. Das muss man auch bedenken.
Diese 10 Jahre, meistens ist es ja eher umgekehrt. Also Sie schreiben, dass westliche Gesellschaften im Schnitt 10 gesunde Lebensjahre verschenken. Mhm. Und das klingt schon richtig viel. Wie und wo verschenken wir die denn?
Ja, diese Jahre werden vor allen Dingen durch Lebensstilmaßnahmen, die sozusagen dem gesunden Altern entgegenstehen, verschenkt. Da gehören ultra hochprozessierte Nahrungsmittel dazu. Da gehört einfach ein Lebensstil, der immer mehr hin zu sich nicht bewegen geht. Da gehört die Übergewichtsepidemie, die sozusagen in westlichen Ländern gerade stattfindet, dazu. Da gehört auch dazu, dass wir sozusagen uns immer mehr stressen, auch mit digitalen Medien immer mehr stressen. Also da gibt's viele Gründe für. Ein paar Gründe sind natürlich auch genetisch. Das heißt, wir oder ein Teil von uns tragen Gene in uns, die irgendwann uns sozusagen dazu bringen oder unseren Körper dazu bringen, dass er eine Krankheit entwickelt. Das nennt man Prädisposition, die man mitträgt. Das sind etwa 30-50%. Das ist sozusagen, dem kann man sich auch nähern. Aber die Mehrzahl der Gründe, die ich genannt habe, sind Lebensstilfaktoren, die wir in der Hand haben zu beeinflussen. Und das passiert halt immer weniger, weil das Angebot immer größer wird an diesen Nahrungsmitteln, die ich gerade genannt habe, weil uns immer mehr Bewegung abgenommen wird und weil unser Leben auch immer stärker durch Dinge beeinflusst wird, die sozusagen Ruhe und Achtsamkeit und sowas eher entgegenstehen.
Gleichzeitig erleben wir aber, ich glaube, Sie beschreiben das so als Longevity Overload. Mhm. Das heißt, dass wir einfach Informationen, Produkte, Versprechungen bekommen, wie wir eben da positiv einwirken können. Und Sie schreiben, dahinter stecke so das Bedürfnis vieler Menschen, die eigene Gesundheit aktiv zu beeinflussen. Also deshalb spricht uns das alles ja auch so an. Klingt ja erstmal positiv, dass wir selber was in die Hand nehmen wollen und können. Aber was könnte denn da das Risiko dabei sein?
Ja, es gibt viele Risiken. Ein großes Risiko ist sozusagen diese Wertzuschreibung, die gegenüber Maßnahmen, die eben keine Wirkung haben, erfolgt, weil die zum Beispiel beworben werden oder weil man das bei anderen sieht, weil die auch vielleicht mit einem hohen Preis versehen sind und man denkt, naja, das muss doch irgendwie wirksam werden. Da gibt es Sachen, die sind dann eher harmlos. Also Multivitamintabletten zum Beispiel sind ein Beispiel, wo es große Studien gibt, die zeigen, dass wenn gesunde Menschen, die jetzt keinen Vitaminmangel haben, Multivitamintabletten einnehmen, das überhaupt keinen Effekt hat auf gar nichts. Also da treten nicht weniger Krankheiten auf, die Menschen leben nicht länger oder kürzer, wenn sie die Medikamente nicht nehmen oder nehmen. Also es ist sozusagen Jacke wie Hose, ob man diese Multivitaminpräparate nimmt, weil eine ausgewogene Ernährung schon genug Zufuhr von Vitaminen und Spurenelementen mit sich bringt. Aber dennoch glauben die Menschen, dass das hilft. Und die Gefahr dabei ist jetzt bei den Multivitamin-Sachen, dass man sozusagen auf seiner Checkliste, ich habe schon was für meine Gesundheit getan, so einen Check macht, obwohl es natürlich ein Nonsens war, das Multivitaminpräparat einzunehmen und zu denken, man habe sich etwas Gutes getan. Dann ist sozusagen diese innere Kalkulation, diese Rechnung falsch und man hat sozusagen auf sein Konto vermeintlich, auf sein Gesundheitskonto vermeintlich eingezahlt, ohne dass dafür auch ein Return on Investment, um diese Sprache da mal zu benutzen, stattfindet. Es gibt einige Vitamine, die in Übermaß genutzt dann auch schädlich sind. Also Vitamin A kann schädlich sein, Vitamin E kann schädlich sein und auch Vitamin D zu viel kann schädlich sein. Das ist ja auch so ein Hype um Vitamin D wie wegen Knochendichte, Osteoporose und sowas. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, da gibt es die Möglichkeit auch von Nebenwirkungen. Sie haben ja anfangs gesagt, dass ich in der Pharmaindustrie tätig bin und da gibt es immer dieses Thema von erstens Dosis-Wirkungskurve und zweitens therapeutisches Fenster. Also wenn ich sozusagen eine Intervention mache, dann geht mit jeder Intervention einher, dass es irgendwo auch eine Überdosierung gibt. Selbst Wasser kann ich überdosieren. Wenn ein Läufer oder wenn man zu viel freies Wasser zu sich nimmt, dann verdünnt man die Elektrolyte, es kommt zu Krampfanfällen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt das Problem der Nebenwirkungen. Und dann gibt es auch so einen Bereich, der ist sozusagen the good, the bad and the ugly. Also the ugly part ist Versprechen, wo Zelltherapien eingesetzt werden, wo zum Beispiel in Wien gab es im letzten Sommer so einen Fall, wo in der Klinik jemand so ein Blutreinigungsverfahren hat über sich ergehen lassen mit dem Wunsch, seine Langlebigkeit zu verbessern oder seinen Alterungsprozess zu verbessern. Und dann kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall und dieser Patient musste dann intensivmedizinisch anschließend behandelt werden, weil irgendwie so ein Zytokinensturm oder so eine Entzündungsreaktion im Körper getriggert wurde durch diese Intervention, die im Übrigen nicht belegt war durch irgendwelche Studien oder wo es keine Ergebnisse gab. Aber das klingt natürlich cool, da wird so eine Blutreinigung gemacht und das muss doch helfen. Aber das ist sozusagen die absolut negative Seite von dieser Industrie.
Und wenn wir jetzt nochmal über Supplements sprechen, also willkürlich irgendwas einzunehmen, scheint keinen Sinn zu machen. Aber was ist, das machen ja auch immer mehr Menschen, wenn man ein großes Blutbild machen möchte, einmal im Jahr und dann schaut der Arzt, die Ärztin darauf, wo vielleicht etwas fehlt, also wo man durchaus mit Supplements das auffüllen könnte. Ist es dann auch aus Ihrer Sicht, würde das auch jetzt nicht wirklich dazu beitragen können, dass wir unsere gesunde Lebensspanne erhöhen oder dann, wenn es ganz gezielt eingesetzt wird, schon?
Es gibt Situationen, wo es absolut notwendig ist, auch Supplements zu nehmen. Also ich mache ein paar Beispiele, die Sie auch kennen. Also wenn man schwanger ist oder schwanger werden will, muss man Folsäure nehmen, weil eben gezeigt wurde, dass die Wahrscheinlichkeit, das Risiko von Neuralrohrdefekten, also von offenem Rücken, bei den Kindern sinkt, signifikant sinkt, deutlich sinkt. Das kann man also in Studien zeigen, wenn man eben Folsäure supplementiert. Jeder Gynäkologe weiß das und jede Schwangere oder jede Frau, die schwanger werden möchte, sollte deshalb auch Folsäure einnehmen. Kinder nach der Geburt müssen Vitamin K bekommen, weil die Blutgerinnungsfaktoren durch die Muttermilch ansonsten zu wenig Vitamin K bekommen, also dass der Körper zu wenig Vitamin K zugeführt bekommt. Kinder im ersten Lebensjahr brauchen Vitamin D-Substitution, weil die einfach noch nicht genug Vitamin D bilden und insbesondere wenn sie dann in weniger sonnenbeschienenen Gegenden aufwachsen, dann kann das dazu führen, dass sie Rachitis entwickeln, also eine Knochenweichheit. Das sind so Situationen, da ist sozusagen, da gibt's gar kein Vertun, das muss getan werden. Dann gibt's Krankheiten, wo bestimmte Vitamine fehlen und auch da muss substituiert werden. Also wenn man älter ist und die Resorptionsfähigkeit für Vitamin B12 über die Magenschleimhaut vermindert ist oder wenn man gar durch vielleicht Gastritis oder Magenschleimhautentzündung da irgendwie die Aufnahmefähigkeit, wenn die behindert ist und man sieht im Blutbild, oh, da ist also eine bestimmte Form der Anämie da, dann muss man auch Vitamin B12 substituieren, das dann aber nicht über den Oral, also nicht durch Schlucken, sondern das muss dann entweder unter die Haut gespritzt werden oder IV gegeben werden. Das sind so Situationen, wo aus medizinischer Sicht die Supplementierung absolut notwendig ist. In den allermeisten Fällen, also Sie haben ja so dieses Beispiel angesprochen, ich lasse ein großes Blutbild machen, ich lasse meine Elektrolyte oder meine Nierenwerte oder sonst was testen und mache dann gezielte Interventionen. Da gibt es relativ viele Anbieter, die genau dieses Konzept anbieten. Jedoch ist es so, dass man für jede Laboruntersuchung sozusagen bestimmte medizinische Kenntnisse braucht und dann auch einbringen muss. Und es gibt nur wenig Supplements, die da wirklich einen Effekt haben können. Wir gehen gleich danach darauf ein. Aber weil ich mir gedacht habe, dass Sie wahrscheinlich auf sozusagen Laborteste zu sprechen kommen, zeige ich Ihnen hier sozusagen ein Buch, das heißt Labor und Diagnose. Das musste man im Studium sozusagen nutzen, um da das zu lernen. Das hat irgendwie 2000 Seiten. Ist von 2008, also ist eine sehr alte Variante, ist wahrscheinlich heute nochmal einen Tacken dicker. Aber will sagen, diese Laborwerte, die sozusagen im ersten Blick vernünftig erscheinen, da muss man auch sehr viel abwägen und überlegen, macht es denn Sinn, dieses so so anzunehmen, wie es denn von einem Anbieter mir übermittelt wird. Ich mache das mal an einem ganz banalen Beispiel Kalium deutlich. Also es gibt ja Mineraltabletten, Mineralsalztabletten, da kann man substituieren. Und Kalium ist eines unserer lebenswichtigen Salze, die wir im Körper haben, also ein Elektrolyt. Zu viel Kalium ist schlecht, zu wenig Kalium ist auch schlecht. Und deshalb neigen Leute dazu, Kaliumsubstitution zu betreiben. Jetzt muss man wissen, wenn man sozusagen in diesem dicken Buch dann nachlesen würde, dass die Kaliummessung sehr fehleranfällig ist. Das hängt davon ab, wie das Blut abgenommen wurde. Das hängt davon ab, wie der Mensch gerade getrunken hat, also ob der gut hydriert ist oder vielleicht irgendwie im Sommer auch geschwitzt hat und so weiter und so fort. Heißt auch, da gibt es sozusagen die Gefahr, dass irgendwas bestimmt wird, was aber dann falsch positiv oder falsch negativ rauskommt und dann eine Kaliumsubstitution, wenn da zufällig ein Wert rauskommt, der eben zu niedrig ist, vielleicht auch in die falsche Richtung geht. Ich würde es eher so betrachten, gibt es Lebenssituationen, wo man Hinweise hat, dass eine Substitution ja vielleicht besonders günstig ist. Ich habe in meinem Buch beschrieben, dass ich gerne laufe. Also ich bin Jogger, hätte man früher gesagt. Heute fancy heißt es Ultraläufer oder Marathonläufer oder sonst was. Und auf langen Läufen nehme ich immer Salztabletten mit. Da ist auch Kalium drin und da ist Calcium und Magnesium drin und auch Natrium drin, weil das Muskelkrämpfe einfach verhindert, die ansonsten durch das Schwitzen, wo man sehr viele Elektrolyte verliert, wirkt oder da als Prophylaxe, als vorbeugendes Medikament eingenommen werden kann. Aber das macht natürlich an einem Tag wie heute, wo ich nicht vorhabe, jetzt ultra viel zu schwitzen oder einen langen Lauf zu machen, überhaupt keinen Sinn. Insofern, es braucht so einen Fokus auf die jeweilige Lebenssituation, in der man ist, wo dann der Einsatz von sogenannten Supplements Sinn machen kann. als gesunder Mensch, der sich in der Situation befindet, die jetzt keine dieser gerade angeteaserten Bereiche berührt, würde ich sagen, machen Supplements meistens keinen Sinn.
Nachdem Sie ja 10 Jahre biologisch jünger sind als eigentlich, sind Sie da ein guter Beweis. Das heißt, Sie nehmen auch keine, was gibt's denn da alles, Spermidine wurden, jetzt hört man immer so viel darüber, aber lange versprochen, als die Anti-Aging-Waffe oder Sie nehmen auch kein Omega-3 und solche Sachen. Nein, aber da gibt's ja doch auch immer wieder, oder zumindest, vielleicht wird es dann von den Herstellern veröffentlicht, aber Studien, wo man sich denkt, ah, das klingt total logisch und wenn man das nimmt, tut man sich was Gutes. Das heißt, wie geht man denn davor, dass man dann wirklich entscheiden kann, bringt mir das jetzt was oder nichts?
Ja, also im Buch habe ich beschrieben, wie man wissenschaftlich vorgehen kann. Ich habe also geguckt, ob es Studien gibt, die Omega-3 belegen. Ich habe geguckt, ob es Studien gibt, die die Einnahmen von Spermidin belegen und habe das im Buch beschrieben. Und für mich selbst schaue ich eben, wo ist denn Omega-3 drin? Also ich versuche 2, vielleicht 3-mal pro Woche Fisch zu essen. Und es gibt schöne Studien, die vergleichen, wie sind eigentlich die Omega-3-Aufnahme durch Fisch, 250 Gramm 2-mal pro Woche versus die Einnahme von Omega-3-Supplements. Und da gibt es sowas, das nennt sich der Matrix-Effekt. Also irgendwie ist die Aufnahme aus Fisch, wo das Omega-3 ja sozusagen in Zellen drin ist und irgendwie da ist noch eine ganze Menge von biologischem Material drumherum. Daraus kann unser Körper viel besser das Omega-3 aufnehmen als Supplement. Und man sieht, dass die Spiegel zum Beispiel bei Menschen, die Fisch essen, im Vergleich zu Supplementierung viel besser sind. Das trifft nicht auf alle Supplements zu, auf Omega-3 trifft es aber zu. Also man kann durch eine ausgewogene, gesunde Ernährung kann man kann man sicher auf diese Supplements gut verzichten und wie ich mit dem Omega-3-Beispiel zeigen wollte, sich auch sozusagen besser supplementieren, als das mit einem hochprozessierten Supplement gelingt.
Kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen auf die Qualität der Produkte an, aber Sie haben da jetzt, man sieht leider nicht aus Ihrem Fenster raus, aber ist da vielleicht ein riesiger Garten, wo Sie immer ganz frisch ernten können, oder?
Da ist ein Garten, ja, da ist ein Garten und in der Tat im Sommer ernte ich da auch Beeren, die morgens ins Müsli kommen und das stimmt, im Winter nehme ich aber auch gefrorene Beeren, um mein Müsli damit frischen Sachen anzureichern.
Alles klar. Altern beginnt leise, oft unbemerkt und deutlich früher, als wir es gemeinhin wahrnehmen. Das schreiben Sie im Kapitel Aging für Anfänger und deshalb sei es so wichtig, gezielt nach Anzeichen zu suchen. Aber wie finden wir denn jetzt, oder was sind denn da so Anzeichen, dass man merkt, dass dieses Altern schon beginnt?
Ja, es gibt ja so im Sport gibt es immer so das jetzt in Deutschland, der ehemalige Nationaltorhüter ist jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, 40 ist er jetzt geworden und jetzt ist die Frage, fährt er nochmal zur Weltmeisterschaft? Also da gibt es sozusagen so im Sport so Altersgrenzen, wo es dann schon auffällig wird, ob wenn jemand sozusagen diese überschreitet und diesen Sport noch machen kann. Das ist beim Balletttanzen zum Beispiel total krass, weil da ist die Berentungsgrenze, ich glaube 43 und der Peak, der Gipfel der Performance ist irgendwo Anfang der 20er Lebensjahre. Also da beginnt das Altern, wenn man es jetzt auf diese sportliche Leistungsfähigkeit bezieht, relativ früh. Dieses mit den leisen Sohlen, da habe ich so ein bisschen drauf abgehoben, dass es einfach so leise Killer gibt, die man erkennen muss. Also Bluthochdruck, Blutfette, die nicht im Normbereich sind, Risikofaktoren, die man aus seiner Familie oder der Vorgeschichte der Eltern und Geschwister vielleicht erkennen kann, an die muss man früh rangehen, weil es dauert einfach sehr lange, bis sich da so ein Risiko dann manifestiert. Und wenn sich's manifestiert hat, wenn es aufgetreten ist, der Schlaganfall oder der Herzinfarkt, dann ist natürlich der Zug abgefahren. Aber wenn ich sozusagen als junger Mensch weiß, mein Vater hat oder meine Mutter haben vor dem 55. Lebensjahr ein kardiovaskuläres Ereignis gehabt, einen Herzinfarkt oder sowas, dann muss ich da genauer hingucken. Dann lohnt es sich auch als junger Mensch, seine Blutfette testen zu lassen und wenn die erhöht sind, entsprechend zu intervenieren. Das muss natürlich dann in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt passieren oder mit einem Spezialisten. Das kann man nicht über Supplements selbst steuern. Aber das sind so Dinge, da muss man einfach sozusagen auf dem Kiviv sein und so ein bisschen in großen Perioden vorausdenken, wenn es solche Hinweise aus der Familiengeschichte, Vorgeschichte gibt. Prävention sollte man, also Prävention wird ja üblicherweise im Erwachsenenalter so gedacht, ich versuche früh eine Krankheit zu erkennen. Also Darmspiegelung geht es darum, einen Tumor im Darm zu erkennen. Ist aber eigentlich ein bisschen spät, weil der Tumor ist ja dann schon da. In der Kinderheilkunde denkt man anders. Das nennt man salutogenetisches Denken versus dieses pathogenetische Denken. Da versucht man, Risiken zu identifizieren und diese Risiken aus dem Spiel zu nehmen, weil das Kind muss ja sozusagen noch 7, 8, hoffentlich 9 Dekaden leben, nachdem es geboren wurde. Und ein schönes Beispiel ist dieser Hüft-Ultraschall. Jedes Kind bekommt einen Hüft-Ultraschall, da wird geguckt, wie die Pfanne und das Dach zueinander stehen, also die Hüftpfanne und der Kopf vom Hüftknochen oder vom Humerus. Und je nachdem, wie die zueinander stehen, aus diesem Winkel kann man ableiten, ob der zu steil steht oder ob das gut ist, wie die zueinander stehen, weil das Wachstum dieser Pfanne wird von diesem Winkel beeinflusst. Und dann reicht es schon zum Beispiel in leichten Fällen, wenn das Kind breit gewickelt wird und ich kann damit mit so einer simplen Maßnahme, die über ein paar Wochen ausgeführt wird, verhindern, dass dieser Mensch, dieses junge Wesen, das dann zum Erwachsenen wird, 50 Jahre später einen Hüftgelenkersatz braucht. Das ist irgendwie super cool. Wenn wir dieses Denken so auch in die Präventionsmedizin bei Erwachsenen reinbringen, dann gelingt es auch sozusagen Risiken aus dem Spiel zu nehmen und dadurch eben auch länger gesund bleiben zu können.
Das heißt, was wäre das dann bei Erwachsenen konkret? Auch ein Ultraschall, ein Blutbild oder was gibt es da für Methoden?
Also das, was ich gerade gesagt habe, nämlich sozusagen eigene Risikoprofile durch eine Introspektion, also durch eine Überlegung zu erkennen und zu adressieren. Da habe ich eine ganze Tabelle im Buch eingebaut, wie man sozusagen selbst drüber nachdenken kann, wo könnten Risiken auf meiner Seite sein. Es gibt jetzt auch polygenetische Risikoscores. Da versucht man sozusagen durch die Analyse von Genvarianten zu erkennen, ob jemand in bestimmten Bereichen bestimmte Risikofaktoren mit sich bringt. Das ist in Israel in den Krankenkassen, also wird das von den Krankenkassen übernommen. Bei uns ist es noch sehr am Anfang. Und es gibt Bluttests, die zum Beispiel gerade bei der Krebsfrüherkennung nicht versuchen, einen spezifischen Krebstypus zu erkennen, also jetzt wieder, um auf das Beispiel Dickdarmkrebs einzugehen, den Dickdarmkrebs zu erkennen, sondern die untersuchen die Abwehrzellen, also Makrophagen, ob die dabei sind, gerade Krebszellen zu verdauen. Krebszellen haben bestimmte Enzymausstattung, die normalen, humanen, also menschlichen Zellen fehlt. Und wenn man dann Makrophagen, diese Fresszellen findet, die eben diese Enzyme gerade am Verdauen sind von Krebszellen, dann weiß man, oh, in diesem Menschen ist gerade irgendwo findet ein Kampf statt. Dieser Kampf findet ständig statt, weil wir immer Mutationen haben, die dann auch wieder abgeräumt werden. Aber wenn das ein bestimmtes Maß überschreitet, kann man sagen, oh, da ist sozusagen was im Busch und kann dann gezielte Tests nachschalten. Da gibt es dann zum Beispiel so PET-CT, Positronenemissionstomographie, CT, also wo man sieht, wo höher stoffwechselaktive Zellen am Start sind. Das sind dann meistens Tumorzellen. Dann gibt es da noch ein MRT, was dazu kommt. Und so kann man so Präkanzerosen, also so Vorstufen von Krebs bereits erkennen. Und das ist sozusagen ein deutlich früheres Erkennen von einer gefährlichen Situation, noch bevor sie sich wirklich manifestiert hat, was ich versucht habe mit der Koloskopie, also mit der Darmspiegelung so als Gegenentwurf darzustellen.
Und das heißt, ist es dann quasi die Zukunft der Gesundheitsprävention, beziehungsweise wann könnte denn das dann bei uns im deutschsprachigen Raum auch tatsächlich flächendeckend möglich sein?
Also das ist in manchen Geografien jetzt schon implementiert. Diesen Test mit den Fresszellen, den kann man in Deutschland buchen, der muss man selbst zahlen. Der ist sozusagen an 100.000 plus Patienten getestet worden. Der ist also wissenschaftlich gut belegt. Den kann man in Deutschland, ich weiß nicht, ob der in Österreich auch schon angeboten wird, aber in Deutschland ist er auf jeden Fall über Einleistung machbar. Ich mache den jedes Jahr. Ich empfehle den all meinen Freunden, weil das ist einfach was einen Tacken früher diese Erkenntnis ermöglicht als zum Beispiel die Koloskopie, die man ja auch in sehr großen Zeitabständen nur machen kann, weil sie ja nicht ganz ungefährlich ist.
Und darf ich fragen, Sie machen das jedes Jahr, was sind das dann so für Kosten, die man jedes Jahr tragen muss?
Dieser Test kostet 250 Euro, den ich sozusagen aus eigener Tasche bezahle. Und ist viel Geld, aber...
Gut investiert.
Hoffe ich. Wir sind, was die Prävention betrifft, an der Krebsseite so ein bisschen schwach aufgestellt. Also die Herz-Kreislauf-Prävention mit den Blutfetten, die ich zum Beispiel bestimmen kann, mit dem Blutdruckmessen, wo ich dann auch sozusagen früh einen erhöhten Blutdruck erkennen kann und durch ja relativ gut und nebenwirkungsarme Medikamente aus dem Spiel nehmen kann. Da sind wir besser aufgestellt. An der Krebsprävention brauchen wir noch ein paar Waffen, aber das ist eine neue Waffe, die es eben jetzt gibt, aber die kostet noch 250 Euro pro Jahr.
Da haben wir jetzt schon ein bisschen was gelernt, an welchen Drehschrauben man drehen kann. Und das ist ja bei Ihnen ich glaube, das ist der zweite Teil des Buches mit dem Titel Die biologische Uhr zurückdrehen. Und da zeigen Sie, es gibt eben 5 Drehschrauben: die Vorbeugung, die Bewegung, die Ernährung, die Erholung und Berufung. Welche dieser Schrauben hat denn so das größte Hebelpotenzial? Und ist es dann bei jedem Mensch ungefähr das Gleiche oder ist es ganz unterschiedlich?
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also jemand, der sich schon bewegt, weil er einfach die Identität eines Sportlers angenommen hat, wenn der sich noch mehr bewegt, hat er nicht noch mehr Nutzen, sondern das ist eben wieder pharmakologisch gedacht, gibt es eine Dosis-Wirkungskurve und diese Dosis-Wirkungskurve, die hat so eine S-Form. Also da gibt es sozusagen einen steilen Aufstrich, wo die Wirkung zunimmt und zunimmt und schnell zunimmt bei wenig Investitionen, die zusätzlich passieren. Aber dann kommt es auch in eine Sättigung und dann, also wenn ich sozusagen 300 Minuten pro Woche schon Sport oder Bewegung in meinen Körper, in meinen Alltag integrieren kann, dann sind 400, 500 und 600 Zahlen weniger ein, als wenn ich von 100 auf 300 gehe. Da bin ich dann eher in diesem steilen Bereich. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, jemand, der vielleicht seine Berufung schon gefunden hat und total viel Spaß in seinem Leben hat oder in Hobbys findet oder also der die sozusagen Seite schon gut bedient hat, der hat wahrscheinlich bei den anderen Dingen noch ein paar blinde Flecken und da zahlt es dann eher auf dieses Gesundheitskonto ein, wenn er mal über Prävention nachdenkt und sozusagen versucht, diese Risikoanalyse für sich mal durchzuturnen oder auch die Ernährung analysiert und überlegt, was sind da die großen Tickets, die man lösen kann, um eben auf sein Gesundheitskonto mehr einzuzahlen. Das ist so ein bisschen wie, also der Verlag hat dann irgendwie auch die Seitenzahl limitiert, die ich in das Buch bringen konnte, aber ich wollte noch ein Kapitel reinbringen, das sozusagen Gesundheit und Finanzen so Parallelen sieht. Also wenn man englische Begriffe Wealth und Health betrachtet, dann unterscheiden die sich durch einen Buchstaben, aber die haben sehr viele Parallelen. Und diese 5 Bereiche, die Sie genannt haben, das sind im Grunde wie in so einem Portfolio, in so einem Vermögensportfolio verschiedene sogenannte Asset-Klassen, in die ich investieren muss. Und so wie ein Portfolio-Manager durch einen guten Mix da auch ein optimales Portfolio zusammenstellt und den Ertrag eines Portfolios versucht zu optimieren, so kann man das auch für seine Gesundheit denken.
Ein bisschen kommt es aber vor im Buch, oder? Muss ich ihm diesen Vergleich
Ich habe es dann zeigen. Noch so in einem anderen Kapitel angeteasert, aber so ich hatte schon ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, das haben sie dann leider rausgenommen.
Schade. Vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil, weil die Longevity-Welt dreht sich ja schnell. Da wird es ja dann noch mehr geben. Sie zeigen dann ja auch ganz schön die Evidenz verschiedener Interventionen. Und da ist bei Bewegung, Sport und Fitness, das ist, glaube ich, da kann man sehr viel dazu beitragen, also für das gesunde Altern. Und auch bei der Ernährung, jetzt muss ich da kurz, ich habe mich gefreut, Yoga hat ganz einen großen Effekt, oder?
Das freut mich. Er hat mich auch ein bisschen überrascht. Also ich hätte jetzt so Meditation und sowas hätte ich auch, aber Yoga ist wissenschaftlich belegt wesentlich effektiver, möglicherweise, weil auch so eine kraftstärkende Komponente dazukommen kann, gerade bei bestimmten Formen von Yoga.
Gibt es da noch Überraschungen, die Sie erlebt haben, wo Sie es anders geglaubt hätten?
Fällt mir jetzt nichts ein. Yoga war auf jeden Fall etwas, wo ich dachte, boah, krass, wie effektiv das ist. Aber so diesen Aha-Effekt für andere Interventionen. Also jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ich habe vorher natürlich auch schon viel gelesen und war auf Konferenzen und habe sozusagen mich tief in das Feld auf die Art und Weise eingegraben. Insofern ist es nicht überraschend, dass so andere Überraschungen ausgeblieben sind. Aber bei Yoga, das wusste ich noch nicht, das war mir auch neu.
Ernährung ist auch spannend, weil das wird immer sehr vielfältig diskutiert. Das sagen die Veganer, das ist das Gesündeste. Dann die Fleischesser sagen, na, ohne Fleisch geht's gar nicht. Was ist da die Erkenntnis?
Da gab es vielleicht doch so ein bisschen auch so einen Aha-Effekt. Und ein Ding ist, man kann sich auch vegetarisch schlecht ernähren. Das ist also vegetarisch und oder auch vegan heißt nicht automatisch, ich tue schon das Optimum für meine Gesundheit. Ich habe zwei Töchter, die eine lebt vegan, die andere vegetarisch. Das ist dann immer auch ein bisschen schwer, so das in die Küche zu integrieren. Und wenn die beide zu Hause sind, die studieren jetzt schon, dann ist es sozusagen immer ein bisschen aufwendig für alle, irgendwie was hinzubekommen, was dann auch akzeptiert wird. Deshalb habe ich so ein bisschen einen anderen Blick drauf gewählt und habe gesagt, wie könnte ich das eigentlich einfacher denken und auch so ein bisschen wegkommen von diesem erhobenen Zeigefinger und kein Fleisch und so. Und habe sozusagen dann angewendet, ja, also was gibt's denn eigentlich für simple Regeln? Was sagt zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation zu dem Thema? Und die sagt was ganz Simples. Versuche möglichst pro Tag fünf frische Lebensmittel in deinen Alltag zu integrieren. Take five. Das war so, da habe ich so gedacht, okay, ja, dann machen wir es einfach. Also fünf frische Lebensmittel in meinen Tag integrieren. Und an der Stelle, wo ich sozusagen, also ich esse auch manchmal gerne Fleisch und ich esse auch manchmal gerne ultraprozessierte Nahrungsmittel, aber ich muss so ein bisschen gucken, dass ich diese Anteil auf wenige Prozent in meinem Kalorien-Intake reduziert bekomme und versuche durch einfache Regeln da einfach ja dieses Take-Five-Konzept in praktische Umsetzung zu bringen und den Alltag auch nicht so kompliziert werden zu lassen.
Das spricht ja auch ein bisschen für diese vierte Drehschraube, das Thema Erholung, weil Stress, das hat schon auch einen ganz speziellen Effekt auf unseren Alterungsprozess, oder?
Ja, hat es. Auf der anderen Seite ist Stress auch, also es gibt Eustress, guten Stress, also der kann auch förderlich sein und der kann auch Spaß machen und der gehört einfach auch zum Leben dazu. Wenn ich versuche, den Stress aus dem Leben rauszunehmen, was bleibt dann auch noch vom Leben? Das wird ja dann auch ein bisschen tröge. Mit anderen Worten, man muss irgendwie so eine gute Balance finden und auch da habe ich dann sozusagen versucht, wie kann ich das eigentlich sozusagen praktisch in den Alltag integrieren und den Leserinnen und Lesern was mitgeben, was vielleicht auch nicht so ganz wie der erhobene Zeigefinger ist und habe so geguckt, wie gehen eigentlich zum Beispiel Sportler oder was für Studien gibt es, wo man geschaut hat, wie Sportler mit dem Thema Stress versus Erholung umgehen. Und jetzt haben Sie vorhin, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, erzählt, dass Sie ein Device nutzen, was Ihnen so ein bisschen ermöglicht zwischen der Stressphase und der Erholungsphase. Das kommt ja aus dem Sport. Das ist sozusagen dieses Device, das ich auch lange benutzt habe, kommt aus dem Sport. Und es gibt ja aber ganz, ganz simple Ansätze, die auch wissenschaftlich belegt sind. Also man hat zum Beispiel den Fußballern den Fragebogen gegeben und die mussten jeden Tag einschätzen, wie stark sie sich belastet fühlen, bevor trainiert wurde. Und dann hat man bei einer Gruppe sozusagen das Training angepasst, wenn die in ihrem Fragebogen berichtet haben, dass sie sozusagen müde sind, dass das Training der vorausgegangenen Tage sie mehr belastet hat als üblich, hat man die Trainingsintensität runtergefahren. Und andere Fußballer in einem anderen Club, da hat man sozusagen durchtrainiert, hat auch diese Fragebögen gemacht, hat aber nicht auf diese vorherige Belastung entsprechend reagiert. Und siehe da, die Performance der Spieler, die sozusagen Belastung und Erholung so ein bisschen besser in die Balance gebracht haben, studientechnisch, war besser. Also Performance-Zunahme trotz weniger eigentlich Training, weil die haben ja sozusagen die Zeiten, wo sie schon gestresst waren oder vorgestresst waren, weniger trainiert. Also es macht Sinn, sich so ein bisschen auch vielleicht ohne Device sogar zu fragen, wie habe ich geschlafen? Was ich mache, ich gucke mir sozusagen am Beginn der Woche meine Woche an, wo gibt's Hotspots, wo muss ich vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht ein paar Termine aus dem Kalender rausschmeißen, wo muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr überdrehe oder zu viel mache. Und so mache ich es auch am Beginn eines Tages. Gibt's Lücken, wo ich vielleicht auch mal eine kurze Siesta machen kann? Das finde ich auch wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn, einfach praktikabel an die Sache rangehen, das nicht übertreiben mit der Analyse und der Selbstreflexion, aber dennoch auch so ein bisschen das Auge dafür haben, wo muss ich mich erholen und wo macht es Sinn, auch mich zu erholen.
Also das heißt, wir brauchen nicht die unmögliche Aufgabe auf uns nehmen, den Stress aus dem Leben zu verbannen und dadurch noch mehr Stress zu haben, weil wir draufkommen, es geht nicht, sondern einfach immer auch wirklich für diese Balance zu sorgen und dann hat Stress muss keinen negativen Effekt auf den Alterungsprozess haben. Jetzt schauen wir uns noch ein paar so Mythen an oder vielleicht sind es auch Wahrheiten, die so zum Thema gesund altern im Netz, im Freundeskreis, wo auch immer herum kursieren.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das eine, Intervallfasten ist die wichtigste Methode, um das biologische Alter zu senken. Sie lachen.
Also ich finde Intervallfasten gut. Ich mache es auch selbst. Ob es die wichtigste Methode ist, ich glaube wieder an diesen Portfolio-Gedanken. Es ist ein Baustein in dem Portfolio. Habe ich angeteasert unter dem Abschnitt Ernährung. Aber es gibt in Bezug auf Fasten und Intervallfasten gibt es sehr viele gute Studien, die bei Tieren zeigen, dass die länger leben, wenn die kalorisch so ein bisschen restriktiv gehalten werden. Das gibt's von Würmern, ich glaube sogar Hefe bis hin zu höheren Tieren, also bis hin zu großen Affenstudien. Da hat man das gezeigt. Am Menschen kann man nachweisen, dass sich bestimmte Biomarker, die dann auch wieder biologisches Alter Abschätzungen ermöglichen, dass die auch verbessert werden durch Fasten. Aber ob das so sich eins zu eins übersetzt aus dem Tier ist, sozusagen, diese Studienlage ist eher schlecht, auch weil eine Placebo-Gruppe natürlich schlecht durchführbar ist. Wenn man keine Nahrung bekommt, dann kann man das schlecht durch ein Placebo vertuschen. Intervallfasten ist eine simple, einfache Maßnahme, die man gut in seinen Alltag integrieren kann und die Wirkung gezeigt hat, zumindest im Tier super belegt ist.
Und es müssen nicht immer die 16:8 Intervalleinheiten sein. Es kann auch 12 Stunden sind auch schon eine Fastenzeit, oder?
Genau. Sie hatten mich vorhin nach dem Schlaf, also Essen vor dem Schlafen gefragt. Und da ist es sozusagen für mich sehr gut miteinander vereinbar, dass ich sozusagen die letzte Mahlzeit vielleicht auf 4 Uhr mache und dann morgens später frühstücke. Und dann habe ich dann ein Intervall reingebracht, was so ein Intervallfasten. Es geht so ein bisschen bei diesem Intervallfasten darum, dass die Ketonkörperproduktion anfängt hochzugehen. Ketonkörper sind sozusagen Stoffwechselprodukte, die dann entstehen, wenn unser Körper anfängt, die eigenen Fettreserven anzuknabbern. Und das kann er erst oder das macht er erst, wenn er die Kohlenhydratreserven in der Leber, im Muskel und sonst wo aufgebraucht hat. Und deshalb muss das Fenster ein bisschen länger sein. Aber ob das 12 oder 16 Stunden sind oder vielleicht auch noch länger, ich weiß nicht. Ich habe auch längere Fastenversuche schon unternommen, bis zu 7 Tagen. Ich vertrage das dann aber auch nicht so gut. Also ich kann das nicht mit der Arbeit kombinieren. So Intervallfasten, das passt gut in die Arbeitswoche rein. Das kann ich gut machen. Aber wenn ich da mehrere Tage faste, das passt nicht zu einem Arbeitstag. Oder zu meinem Arbeitstag.
Zu meinem auch nicht. Das muss jeder selbst herausfinden,
genau.
Wahrscheinlich.
Genau.
Wer täglich meditiert, altert langsamer. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Die Studien sprechen ja eher fürs Yoga, das haben wir schon angesprochen. Also ich versuche auch so eine Meditationsepisode in meine vorhin schon angesprochene Herkules-Runde reinzubringen. Also ich versuche es auch, aber Studienlage ist besser für Yoga, um ehrlich zu sein.
Und Bewegung muss intensiv sein, um wirklich aufs Konto der gesunden Langlebigkeit einzuzahlen. Was ist da dran?
Das stimmt nicht. Man kann auch mit moderater oder leichter Bewegung, die auch weniger verletzungsanfällig ist, da einzahlen. High-Intensity-Intervall-Training ist eine super Methode, um da eben auch mit weniger Zeitinvestment einzuzahlen, aber ist leider auch anfällig gegenüber Verletzungen. Gerade ist eine große Meta-Analyse, eine sogenannte Cochrane-Analyse, das ist so in der Wissen oder medizinischen Wissenschaft, das hat den höchsten Evidenzgrad erschienen zu dem Nutzen von HIIT, also High-Intensity-Intervall-Training. Und zeigt sich, dass das auch kardiovaskuläre Risikofaktoren senkt oder da positiv sich auswirkt. Aber es hat leider auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko und deshalb muss man gucken, dass man da auch wiederum eine gute Balance hinbekommt. Also wenn man sozusagen in der Lage ist, HIIT zu machen, also wenn die Gelenke und der ganze Band und Bewegungsapparat das mitmachen, dann reicht es wahrscheinlich, das einmal alle 5 Tage in sein normales Programm zu integrieren. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, Bewegung, whatever it takes, ist in jedem Fall gut und ist auch gut bei älteren Menschen. Es gibt Studien, die zeigen, dass selbst 80-Jährige, wenn die mit Bewegung anfangen, da noch einen deutlichen Benefit von haben.
Jetzt sind wir schon am Ende, aber bevor wir aus der Ordination quasi rausgehen, wünschen wir uns noch ein Rezept von Ihnen.
Das Rezept.
Was schreiben Sie uns denn da drauf? Womit können wir heute, jetzt sofort noch anfangen, damit wir da an dieser Uhr ein bisschen drehen?
Ich wurde vor kurzem im Rundfunk interviewt und dann durfte ich mir ein Lied wünschen, also das so zwischen dem in das Interview eingespielt wurde. Und ich habe mir Take 5 von Brubaker gewünscht. Das ist ein Jazzstück ohne Gesang. Super schönes Lied, uralt, aber ist so ein tolles Lied und natürlich der Titel Take 5, der passt gut zu dem, was wir heute Morgen besprochen haben. Also über diese 5 Bausteine, über diese 5 Säulen des gesunden Alterns selbst mal nachzudenken, zu überlegen, was kann ich an der Prävention noch machen? Wie kann ich vielleicht Bewegung besser in meinen Alltag integrieren? Kann ich auch mal das Auto stehen lassen, mit dem Fahrrad fahren? Wo kann ich vielleicht mich auch nach dem Mittagessen kurze Zeit, 10 Minuten bewegen? Also wie kriege ich Bewegung besser rein? Gesunde Ernährung, gibt es da ein paar Tricks, die ich ganz praktisch in den Tag reinbringen kann? Vielleicht, dass ich abends schon was richte, was ich am nächsten Tag mitnehme, was ein bisschen frischer ist als nur die Kantinenkost. Dieses Thema, wie kann ich Balance zwischen Stress und Erholung hinbekommen, habe ich schon angesprochen. Und wenn das Thema sozusagen Sinn ein eigenes Thema ist, dann brauchst du da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Überlegung, wie man wieder mehr Sinn in sein Leben reinbringt, vielleicht auch mit externer Hilfe, mit einem Coach oder einer Coachin. Also das wären so mein Ding. Passt auch gut zu der Ernährung, 5 frische Sachen jeden Tag. Take 5, Dave Brubaker, das wäre mein Rezept für heute.
Und das, wenn ich das richtig interpretiere, zeigt aber auch, es braucht alle 5. Und es kann nicht sein, wenn man jetzt sagt, na, 4 Bereiche decke ich super ab. Da kann ich ja zum Beispiel die Ernährung ein bisschen links liegen lassen. Es geht schon darum, alle 5 zu berücksichtigen, oder?
Ich würde sagen, ja und nein. Also in so einem Investmentportfolio ist es auch so, dass manche Leute einfach keine Aktien mögen und dann lieber in was Sichereres investieren. Also ich würde sagen, man muss sozusagen nicht alle 5 zu 100% erfüllen, aber vielleicht reicht es ja schon, wenn ich bei der Ernährung 20% verändere und irgendwie die späte fette Mahlzeit durch irgendwas ersetze, was, wenn ich es schaffe, einmal pro Woche so ein Intervallfasten reinzubringen. Also ich will da nicht zu pragmatisch erscheinen und es reicht, wenn man sozusagen an diesen 5 Bereichen arbeitet. Kleine Schritte werden häufig besser akzeptiert und führen dann auch zu mehr Motivation, wie ein Portfolio von einem Vermögen denken. Das ist wichtig.
Das heißt, das ist Ihr 20-zu-80-Prinzip.
Genau.
20% Aufwand, 80% Effekt erzielen. Das geht.
Ganz genau. Das geht. Genau. Wenn ich diese sozusagen Bereiche identifiziere, wo ich eben sozusagen Risiken rausnehmen kann, Lücken habe, wo es besonders gut einzahlt. Ja.
Und wer sich jetzt denkt, ja, aber wo fange ich da an? Wie halte ich durch? Dann kann ich nur das Buch echt wärmstens empfehlen. Also ich habe es vorher schon erzählt, bevor wir gestartet haben mit der Aufnahme. Man kippt richtig rein. Es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und es ist dann auch am Schluss Also da ist das nochmal alles gut zusammengefasst und dann ist da eigentlich auch so ein richtiger Fahrplan, wie man da der Zukunftsszenarien-Baukasten. Und das Netteste, das werde ich heute nur machen, ist der Brief an das zukünftige Ich, den man sich selber schickt, wo man schon ein bisschen reinschreiben kann, was man sich so vornimmt.
Ja, super, sehr gut.
Lieber Herr Dr. Trübel, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, weil ich sehe gerade, es ist fast eine Stunde, die Sie da investiert haben. Aber Sie sind ja mit der Herkulesrunde perfekt vorbereitet gewesen und jetzt noch nicht genau. Müde, oder?
Nein, nein.
Danke, danke.